Hallo Chris.
Hallo Kim.
Schön, dass du da bist und ein bisschen Zeit für mich mitgebracht hast. Du bist Physiotherapeut und
Korrekt.
seit einigen Jahren schon selbstständig. Erzähl mal ein bisschen, wie du zu dem Job als Physiotherapeut gekommen bist. Was hat dich gereizt?
Ja, also selbstständig bin ich seit 2015, so freiberuflich, nebenberuflich gewesen. Direkt zack nach der Ausbildung habe ich gedacht, ich muss irgendwie was besser machen. Wusste auch nicht so richtig, wo es mich hinzieht. Ursprünglich Interesse an Bewegung, Philosophie und Psychologie. Aber da ich nicht so den allerbesten NC hatte nach dem Abitur, war alles irgendwie so ein bisschen, ja, das, was ich wollte, ging nicht. Wollte dann ursprünglich zur Polizei, dann hat aber ein Freund von mir im Uniklinikum Essen angefangen, Physiotherapie, die Ausbildung zu machen und hat davon so euphorisch erzählt. Und ja, dann habe ich noch ein bisschen umgeschwenkt, war eigentlich tauglich für die Polizei, aber habe dann das gecancelt und wurde dann am Alfred Krupp angenommen.
Cool.
Und so war das.
Ja, wann du hast gesagt, du hast dich jetzt selbstständig gemacht dann auch im Verlauf und schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du ein bisschen andere Philosophie hattest als das, was man oder wie die klassische Ausbildung ist. Kannst du vielleicht dazu noch mal ein bisschen was erzählen, wie die klassische Physiotherapie-Ausbildung stattfindet und was so die Ausrichtung ist?
Also man muss dazu sagen, es gibt keine, also es gibt das Gesundheitsamt, ja, da muss man die Prüfung irgendwie ablegen, aber wir haben das Ausbildungskonzept, wir haben duales Ausbildungskonzept und wir haben immer noch einen Modellstudiengang, der überall anders ist. Also es ist hier nicht einheitlich geregelt. Deswegen ist auch die Qualität der Ausbildung durchaus verschieden. Ja, also man muss Glück haben, dass man sehr gute Dozenten hat. Oft hat man auch eine sehr starke Fluktuation an Dozenten. Und dann schwingt halt durch den Dozenten ein bisschen was mit. Man muss hier so und so viele Stunden Anatomie haben und so weiter. Trainingslehre zum Beispiel kommt ganz zu kurz. Evidenzbasiertes Arbeiten in der Ausbildung zu meiner Zeit jetzt noch, als ich die Ausbildung gemacht habe, war mit dabei, aber nicht so wie jetzt. Jetzt studieren zunehmend mehr und die Physiotherapie emanzipiert sich auch, zunehmend akademisiert die sich auch. Aber wir haben jetzt viel mehr Privatschulen und das ist auch ein Problem. Das ist ein wirtschaftsorientiertes Unternehmen dann, was ja, auf Geld verdienen ausgelegt ist. Deswegen steht und fällt das Ganze initial schon bei der Ausbildung, bei dem Studium, bei den Dozenten. Und muss aber, deswegen ist das für mich auch so wichtig, für mein Praxiskonzept, jemand zu werden, muss auf die richtige Persönlichkeit an Mensch treffen. Und es gibt so eine Studie, die analysiert hat, was es für Therapeuten gibt. Es gibt Treater, Educator und Empowerer. Niemand ist zu 100% irgendwas, aber die Anteile verschieben sich. Und wenn man weiß, wo der Job herkommt, es waren mal reiner Frauenberuf, es waren Gymnastinnen, da waren es Krankengymnasten, seit 92, glaube ich, ist die Berufsbezeichnung Physiotherapie. Und ja, jetzt braucht man zunehmend, weil wir halt auch einen anderen Bedarf haben an Gesundheitsleistungen, brauchen wir tendenziell schon eher Educator und Empowerer, weniger die Treater. Aber die kann man natürlich in so einem Praxiskonzept gut zusammenbringen.
Das heißt, am Anfang war es vor allem so, dass man viel angefasst wurde, dass man Übungen gezeigt bekommen
Genau.
hat, aber in einem kleinen Setting und dass die Prävention und eigentlich die Education den Menschen beizubringen, dass sie selber ihre Schmerzen vermeiden können, noch ganz weit hinten angestellt war. Und ich glaube, es ist auch heute noch so, wenn ich jetzt als Patient mich im Gesundheitssystem bewege und ich gehe jetzt zum Arzt und sage, ich habe Rückenschmerzen, dann schickt der Hausarzt mich entweder zum Orthopäden weiter oder ich bekomme das Physiotherapie-Rezept, gehe in eine Praxis und es kann sein, dass ich da vielleicht ganz anders untersucht oder behandelt werde als in einer anderen Praxis, ne? Das unterscheidet sich leider immer noch durch diese doch fehlende
Genau.
vereinheitlichte
Genau.
Ausbildung. Was ist deine Philosophie, wenn ich zu dir komme als Patient, was passiert da mit mir?
Ja, also ich muss dazu vielleicht sagen, dass ich selber jetzt von dem Beruf des Physiotherapeuten, nicht vom Beruf, aber vom System sehr enttäuscht war, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, es ist einfach, man kann nicht richtig arbeiten. Und viele wissen das auch, wollen anders arbeiten, aber dann, ja, sagen wir mal, die Eier zu haben, selber was zu gründen, ist schwierig.
Ja, und du hast ja auch gesagt, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber du hast ja auch gesagt, die Evidenzarbeit haben wir eigentlich gar nicht gelernt. Und wenn man jetzt mal in die neuen Studien guckt, gerade was die Präventionsarbeit angeht, Longevity-Bewegung, sehen wir, dass wir ganz, ganz, ganz viel schon verändern können und dass es gute Evidenzen für bestimmte Bereiche gibt. Ich hatte jetzt mal eine Studie gesehen, die auch zeigte, dass Rückenschmerzen gerade auch häufig psychisch ausgelöst sind und dass es einen ganz oder den größten Teil eigentlich tatsächlich ausmacht. Und wir wissen ja heute, dass ganz, ganz viel schon, bevor der Schmerz kommt, verändert werden kann. Aber die Evidenzen werden sich immer noch nicht so richtig angeschaut, zumindest nicht in der klassischen Ausbildung. Ne?
Genau, man hat keine Zeit. Jetzt gibt es zum Beispiel so tolle Menschen wie Physiomine Science, die wirklich gute Meta-Analysen analysieren und das mundgerecht für Therapeuten aufbereiten, sodass du halt irgendwie mal kurz nochmal reingucken kannst aus Quellenangaben, du weißt, was der Status quo, weil nicht jeder Therapeut weiß dann, wenn er das Krankheitsbild nicht so oft hatte oder gehabt hat, dann kann er da nochmal gucken. Man kann nicht immer alles im Kopf haben, ist auch nicht schlimm. Aber wenn
man muss es auch erstmal lernen, wo kann ich es mir abrufen und wie gehe ich mit Daten um? Ja, wie kann ich mir Studien genau angucken?
Und da hilft natürlich dann Bachelorstudiengang. In der Ausbildung ist das so ein bisschen drin oder dual, aber jetzt haben wir auch zunehmend akademisch ausgebildete Dozenten. Also in den letzten fünf Jahren hat sich wirklich viel getan. Mhm. Ja, aber so zu meinem Konzept. Also ich komme eigentlich, wie gesagt, aus der Physiotherapie, war sehr enttäuscht von dem Job, wollte eigentlich gar nicht mehr drin arbeiten, um das abzukürzen, habe dann hier und da geguckt, war eher dann im Sportsegment unterwegs. Und natürlich immer selbstständig als Dozent, als Personal Trainer und Ernährungsberater. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich bin aber doch eher Therapeut als Trainer und für mich ist da eine klare Trennlinie. Einfach aufgrund der Einstellung zum Menschen hin. Und ich gehe gern intime Beziehungen mit Menschen ein und begleite die etwas länger, weil ich persönlich brauche das Gefühl, dass ich irgendwie was bewirkt habe für meine Selbstwirksamkeit. Aber möchte auch Selbstwirksamkeit bei den Menschen erzeugen. Nur das braucht Zeit. Wir brauchen Zeit im Termin, wir brauchen Zeit in der Zusammenarbeit und das muss irgendwie auch bezahlt werden. Ja? Und dann funktioniert das leider nur im Privatsektor. Mhm. Ja? Also wir haben eine Stunde Zeit mit den Menschen, wir können die länger betreuen, es wird auch alles bezahlt und ich versuche einen Coaching-Ansatz auf die Physiotherapie zu übertragen. Also ganz viel Empowerment, ganz viel Education. Hauptsächlich hands-off heißt, letzten Endes muss jeder irgendwie in irgendeiner Form aktiv werden und das für immer. Mhm. Und das ist aber die große Herausforderung, das hinzukriegen. Und je nachdem, wen man dann so hat, ob man jemand Akutes hat oder jemand Chronisches, Alter spielt eine Rolle, Vorerfahrung spielt eine Rolle, Überzeugung spielt eine Rolle, Kinesiophobie spielt eine Rolle, alles Mögliche. Wir sind doch tendenziell eher im muskuloskeletalen Bereich unterwegs und da hilft halt eine Mischung aus Osteopathie, Chiropraktik oder manuelle Therapie einfach, dann aber auch digitale Möglichkeiten wie eine App, die in Trainingsplan mit nach Hause kommen, weil die meisten Menschen, gibt es denen zwei Übungen mit, die haben das wieder vergessen und die haben keine Ahnung von Training. Wie sollen sie es dann überhaupt machen? Man muss wissen, wie oft muss ich was machen, pro Woche, pro Mal, wie viele Pausen brauche ich dazwischen, wie steigere ich und so weiter. Sie brauchen so ein bisschen trainingsleere Basics, aber das kann ich natürlich in 15 Minuten nicht vermitteln. Ja. Und das braucht halt Zeit, muss häppchengerecht aufgearbeitet werden und vielleicht auch nochmal ein Videoformat, dass ich zu Hause was nachlesen kann. Setzt natürlich voraus, dass ich intrinsisch motiviert bin als Patient, zusammen mit dem Therapeuten mein Problem zu lösen. Wir gemeinsam nur die Strategie erarbeiten, wie der Patient für sich das löst, weil er letzten Endes, der Körper kann sich ja nur selber heilen. Ne? Und wir zeigen dann, wie man Belastungsmanagement steuert und das ist letzten Endes die Aufgabe. Und auch viel zuhören, Menschen durch Lebensphasen begleiten und irgendwann dann in der Hoffnung, dass sie verstanden haben, wie es selber läuft, eigenständig ihre Gesundheit aufrechterhalten. Weil es ist ja, muss ich jeden Tag neu für Gesundheit entscheiden. Also Gesundheit ist für mich die richtige Anpassungsfähigkeit an jeden möglichen Stimulus, den wir haben. Und diese korrekte Reaktion kann man halt trainieren.
Wenn man bei dir reinkommt, ich war schon einmal bei dir zu Besuch, weil ich von dem Konzept gehört hatte und total begeistert war und mich gefreut habe, denn ich sehe ja auch, dass die Patienten dann tatsächlich in den physiotherapeutischen Bereich mich verlassen. Ich schreibe ja gerne als Hausärztin Physiotherapie auf, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir da was verändern und erstmal die Ärzte aus dem Spiel lassen, denn die Bewegung bedarf keinen Arzt, sondern bedarf erstmal häufig einer Leistungsänderung, wie du es schon sagst. Und da muss man auch erstmal an jemanden geraten, der einem das beibringen kann, denn das ist das große Problem. Das machen wir in Deutschland sehr, sehr wenig. Wir haben wenig Fokus tatsächlich in der Prävention. Und dann bin ich bei dir vorbeigestiefelt und dann ist man ja erstmal erstaunt, wenn man die Tür aufmacht, sieht man da direkt irgendwelche Geräte, mit denen man arbeiten muss oder Fahrräder. Und es gibt nicht diesen klassischen Behandlungsraum, den hast du auch. Du hast eine Osteopathin mit an angestellt, ne, die tatsächlich auch osteopathisch behandelt. Aber bei dir kommt man gar nicht in so einen klassischen Raum, wo dann nur eine Liege steht, sondern es ist tatsächlich so, dass man sich in einem Trainingsraum bewegt, wo man auch mal auf andere Patienten treffen kann. Ne? Das Konzept ist schon so ausgelegt, dass man bei dir in die Aktivität rein muss.
Genau, also der Standort ist für so eine Praxis dann super wichtig, weil ich wollte immer, dass man direkt sein schafft, bewusst sein. Und man muss direkt sehen, was los ist. Und da wir, je nachdem, wann man so am Tag kommt, trifft man auf unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Menschen. Und aber jeder, wenn er dann wartet auf seinen Termin, wir versuchen die Wartezeit natürlich möglichst kurz zu halten, aber kommt schon mal vor, auch wenn jemand zu früh kommt, sieht, dass Leute irgendwo aktiv sind. Also man kriegt direkt die Message, hey, hier geht es um Aktivität. Wem das nicht gefällt, der kann natürlich wieder gehen, ja, und der muss nicht bei uns in Behandlung kommen. Aber in der Regel kommen die Menschen zunehmend auf den Trichter, dass irgendwie das ganze Passive doch nicht so zielführend ist. Mhm. Und die meisten, die zu uns kommen, sind schon vorselektiert durch eine Empfehlung vom Arzt oder von irgendeinem anderen Patienten, weil das plötzlich mal was gebracht hat, was wir machen. Mhm. Und wenn man uns so arbeiten sieht, wir stehen ja oft nur daneben und geben Anweisungen. Ne? Und ja, wir haben auch Behandlungsräume. Claudia macht Osteopathie, das ist natürlich eine rein passive Sache. Der Patient liegt, ne, bewegt, dreht sich vielleicht mal auf der Liege hin und her. Und ja, wir haben auch Behandlungsräume, da ist eine Liege dran, um vielleicht mal manualtherapeutisch einen besseren Kontakt zu Menschen aufzubauen, weil der Kontakt mit der Hand ist schon wichtig, setzt Oxytocin frei, schafft ein Vertrauensverhältnis. Aber das kriegt man meist auch durch ein Gespräch hin. Und in vielen Fällen spare ich mir einfach dann Zeit und kann direkt zielführend arbeiten und muss nicht erst mit dem Patienten Kontakt aufnehmen per Hand. Ist manchmal schon wichtig, muss man dann im Therapiesetting dann einfach flexibel entscheiden. Aber das meiste läuft dennoch auf Aktivität hinaus. Oder wenn die Leute dann bei Claudia waren, dann kommen die zu uns. Manchmal muss man das Nervensystem vielleicht erstmal beruhigen, damit überhaupt irgendwie Belastbarkeit oder Belastungsaufbau möglich ist.
Kannst du das einschätzen, wie viele von deinen Patienten kommen und vorher nicht regelmäßig Sport gemacht haben? Ungefähr prozentual? Hast du das mal oder kannst du es grob schätzen?
Also wir haben hauptsächlich, haben wir schon Dekonditionierungsphänomene. Also die meisten sind dekonditioniert, weil sie nichts regelmäßig machen. Mhm. Das ist schon 60-70%. Mhm. Ja, 90% davon wissen aber, dass sie eigentlich was machen müssten, auf wöchentlicher Basis. Und dann gibt es halt noch die, die irgendwie zu viel machen oder zu unregelmäßig machen, der Körper gar nicht in so eine Anpassungszone reinkommt, wo überhaupt das Gewebe bestimmte Sachen regelmäßig verträgt. Dann wird irgendwie Freizeitsport gemacht, ein bisschen Paddel gezockt und dann tut irgendwie alles weh, weil die Basis einfach nicht da ist. Ein Gewebe muss belastbar sein für solche Sachen. Aber da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Also die Mehrheit ist schon eher dekonditioniert. Je älter die Patientengruppe wird, desto dekonditionierter sind die und desto wichtiger wird eigentlich das Thema Sport. Aber wir haben auch auf dem anderen Spektrum, also auf dem Spektrum der Jüngeren, also der Jugendlichen, haben wir das gleiche Phänomen wie bei den Älteren. Also auch zu wenig Bewegung und das Problem ist, dass die dann diese Lebensphasen verpassen, wo man wirklich Knochensubstanz Muskelsubstanz aufbauen könnte, die Zelle mal wirklich stressen würde, wovon man 30 Jahre später sogar noch profitieren würde, weil die Zelle erinnert sich daran. Aber wenn wir diese Phasen verpassen, dann ist das ein Problem und da beginnt dann eigentlich schon Prävention und für mich war das immer wichtig. Und jetzt haben wir den Longevity-Trend, wo dann tendenziell die Älteren auch kommen und sagen, hey, ich möchte meine Teilhabe am Leben noch aufrechterhalten, aber alles mündet in Bewegung. Mhm. Aber nicht irgendwelche Bewegung, sondern die Inhalte sind sehr wichtig.
Ich würde gleich gerne auch mit oder vielleicht jetzt da direkt anknüpfen und mal darüber sprechen, warum Bewegung eigentlich so wichtig ist. Du hast jetzt gerade schon ganz viele Punkte angesprochen, ne? Das eine ist natürlich Koordination, in jungen Jahren schon vorarbeiten, aber im Alter auch die Sturzvermeidung. Und in der Longevity-Bewegung sehen wir, es gibt ja nur eigentlich zwei, drei kleine Dinge, die uns älter werden lassen. Wir können ganz gesund alt werden, das ist auch ein Bestreben, was wir haben sollten, ne? Dass wir eben nicht mit 70 unsere erste Oberschenkelhalsfraktur haben, weil wir nur Osteoporose haben und stürzen. Aber in der Longevity-Bewegung scheint sich ja zu zeigen, dass wir, auch wenn wir dann immer sagen, ja, der plötzliche Herztod, der dann bei dem Sportler passiert, ist ganz gefährlich, ne? Sport ist Mord. Das ist es ja eben nicht, sondern wir sehen in Studien, dass wir tendenziell länger leben, wenn wir Sport machen. Mhm. Kannst du da auch noch ein bisschen was zu sagen? Du beschäftigst dich ja auch viel mit so Studien und Evidenzen.
Ja, also erstmal muss man sagen, dass in den letzten Jahren wirklich viel passiert ist. Also vor einem Jahr, ich habe halt einmal im Jahr so einen Biohacking-Workshop und spricht natürlich auch mit den Patienten und zunehmend so Sachen wie Longevity ist ein Begriff geworden, weil es überall rauf und runter gerattert wird in jeder Zeitung. Jetzt ist plötzlich Krafttraining Hype, genauso wie Protein und so weiter. Also gerade haben wir so einen Krafttrainings-Hype. Ist aber gar nicht verkehrt, weil durch diese Informationen, die sie bekommen, das in die Sprache reinkommt und die Menschen dann zunehmend doch ein bisschen getriggert werden, so hey, vielleicht müsste ich doch mal irgendwas machen, was Richtiges machen. Dann zum Thema Bewegung. Also Sport, den Begriff Sport nutze ich eigentlich wenig. Weil sind natürlich immer bei sprachlich, also bei Begriffen hat man immer individuelle psychische Vorstellungen und Sport ist bei vielen schon sehr negativ konnotiert, weil sie oftmals sehr negative Erfahrungen damit gemacht haben. Und für mich, das, was ich auch versuche, den Menschen mitzugeben, für mich, ich nutze eher den Bewegungsbegriff und den Trainingsbegriff. Klammer auf, dahinter verbirgt sich für mich Simulation von Widrigkeiten, Kompensation eines bewegungsarmen Lebensstils und biologische Notwendigkeit, weil wir müssen uns bewegen, damit wir metabolisch gesund sind. Da müssen wir natürlich über Intensitäten sprechen. Und ein ganz zentraler Begriff dahinter, den man verstehen muss, ist der Begriff Hormesis, griechisch für Anstoß. Um mit Faustworten zu sprechen, ist eine Kraft, die Böses will, aber Gutes schafft. Also Sport ist erstmal toxisch, ja, wenn wir im Intensitätsbereich sind, der eine Grenze überschreitet, so wie die Arndt-Schulz-Regel, schwache Reize, überschwellige Reize und so weiter. Und sekundär entsteht dann erst sowas wie Gesundheit durch Adaptation an Reize. Und das hormetische Fenster, in welchem Rahmen ein Mensch anpassungsfähig ist, ist individuell. Das kann man nicht immer sagen. Und das hormetische Fenster kann auch weiter werden, indem ich halt mit dem richtigen Belastungsmanagement steuere. Und das Schöne dabei ist, dass wenn der Körper einen hormetischen Stressreiz erfährt, repariert er den Schaden, der entstanden ist. Er sorgt für Schaden vor und er repariert sogar Schäden im Körper, die gar nichts mit dem bewusst herbeigeführten Schaden zu tun haben. Weil wenn ich Muskulatur trainiere, dann zerstöre ich sie. Es entsteht eine Entzündung, eine gewollte Entzündung. Und dieser Entzündungsprozess ist wichtig für Muskelaufbau und für ganz viele biochemische Prozesse, die in Gang gesetzt werden. Und somit kann ich dann auch mein epigenetisches Alter verjüngen zum Beispiel. Ja, weil Status jetzt gilt die Informationstheorie des Alterns. Also wir haben den genetischen Code und wir haben den epigenetischen Code. Und man kann sich das so vorstellen wie eine CD, die verkratzt und irgendwann kann das nicht mehr richtig abgelesen werden. Aber ich kann es verändern durch Entscheidungen, die ich treffe auf täglicher Basis. Und da ist Krafttraining, Training in der richtigen Intensität einfach so entscheidend. Zum Beispiel Telomerlänge ist auch assoziiert mit Longevity und Ausdauertraining ist zum Beispiel super gut, um die Telomerlänge zu verlängern. Krafttraining hingegen nicht. Krafttraining ist einfach wichtig, um die Teilhabe am Leben möglichst aufrechtzuerhalten, weil nur Muskelkraft uns Eigenständigkeit im höheren Alter zum Beispiel verleiht. Und ab dem 30. Lebensjahr bauen wir das schon ab, genauso wie VO2 Max, also Ausdauerleistungsfähigkeit.
Hast du das Gefühl, dass ganz viel Aufklärung notwendig ist? Jetzt kommt ja der Patient zu dir und du startest häufig gar nicht direkt, sondern du erklärst das tatsächlich auch erstmal. Ne? Ich habe das Gefühl, dass viele Patienten das nicht wissen, dass denen auch nicht bewusst ist, wenn die Gelenke schmerzen und wir Bewegung vermeiden, dass es noch schlimmer wird, weil wir das Gelenk gar nicht mehr ernähren. Und ich glaube, da fehlen ganz viele Basisinformationen, die wir erstmal erläutern müssen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen gesellschaftskritisch, aber ich weiß nicht, wie deine Einstellung dazu ist. Ich habe das Gefühl, dass wir schon eigentlich in der Grundschulzeit anknüpfen müssten, um den Menschen Sport näher zu bringen, oder Bewegung, wir nennen es ab jetzt Bewegung und Training, Bewegung näher zu bringen. Woher kommt auch diese Angst? Also warum haben so viele Menschen zu dem Begriff Sport eine schlechte Assoziation?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, viele haben in der Schule vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht, weil sie irgendwie bloßgestellt wurden.
Kenne ich. Ich musste immer so ein, wie hieß das nochmal, an diesen komischen Barren, so ein Schwung, so ein Rückwärtsschwung da machen. Ich fand das immer ganz
genau, sowas zum Beispiel. Und das kann schon leicht traumatisierend sein für viele, dass man, oder manchmal wird man auch systematisch vom Sport ferngehalten. Die ältere Generation, die kennt das gar nicht.
Die bringen uns das nicht bei. Ne? Das war eine Generation, die hat jetzt auch nicht mit ihren Kindern zusammen Sport gemacht.
Ja, die Boomer, da lag das Land in Schutt und Asche. Und da gab es ein bisschen Fußball, ein bisschen Basketball, vielleicht ein bisschen Touren, aber eher weniger. Mhm. Auch so ein Geschlechterding, Frauen tendenziell weniger und so Workout-Sachen, das ist erst seit den 70er, 80er Jahren so richtig im Trend. Und jetzt haben wir eigentlich seit 10 Jahren erstmal so eine richtige Bewegung. Also ja, kann man viel nur mutmaßen, ist viel kulturell bedingt. Wir haben so polarisierende Phänomene, so Leute, die also so ein Poor Get Poorer, Rich Get Richer-Effekt, also die Fitteren werden immer fitter und die anderen werden immer weiter abgehängt. Wir haben ästhetischen Druck irgendwo, der auch für viele dann in eine falsche Richtung führt. Also es gibt zu viele falsche Treiber, die einen irgendwie zur Bewegung vielleicht bringen, aber nicht langfristig sind. Mhm. Dann, ja, manche sagen, der Körper tut ab und an mal weh. Und wenn man das falsch deutet, kann das auch ein Problem sein. Also,
Dankeschön. Oskar, geh mal hoch zu. Geh mal hoch. Genau, super. aber du sagst schon, also es hat sich schon geändert, dass die Menschen Verständnis dafür bekommen, dass wir Bewegung brauchen, um Gesundheit zu erreichen. Das ändert sich jetzt gerade im Moment schon. Ne?
Ja. Aber das Thema Schmerz ist halt so ein zentrales Ding. Weil also viel oft Schmerz, da ist was kaputt. Mhm. Aber wir machen auch ganz viel Schmerzedukation. Ne? Und versuchen, falsche Logiken aufzudecken bei Patienten, weil wir so einen Dekonditionierungszyklus haben. Also Menschen sind dekonditioniert, was übrigens ziemlich schnell geht. Mhm. Also nach 3 bis 5 Tagen bauen schon anaerobe Prozesse ab, die Energiegewinnung wird schlechter im Muskel. Nach einer Woche Immobilisation und so weiter baut schon das Herzminutenvolumen ab und Muskulatur verabschiedet auch schon so nach 3 Wochen. 4 Wochen bleibt Maximalkraft erhalten. Aber wenn man monatelang nichts gemacht hat, ist man dermaßen dekonditioniert. Und wenn man nie richtig was gemacht hat, klar, dass wir dann Muskelmassen, Kraftverlust haben, also Sarkopenie haben, Osteopenie haben und so weiter. Und klar tut der Körper dann weh. Aber wenn man dann attribuiert und sagt, boah, da ist jetzt was kaputt, ich sollte mich schonen, dann ist das genau der falsche Weg. Und das muss kommunikativ entkräftigt werden, mit vernünftigen, evidenzbasierten Modellen gearbeitet werden, dass man das versteht, man muss den Patienten führen und diese oft auch Kinesiophobie loswerden, weil aus Dekonditionierung entsteht dann halt noch mehr Dekonditionierung, steht dann Schmerz, dann entstehen Kompensationsmuster, auf der Basis der Kompensationsmuster entsteht dann wieder Schmerz, Vermeidungsverhalten und so dekonditionieren wir immer mehr. Mhm.
Ich habe auch, das ist ja sehr selbstkritisch, wenn ich jetzt meinen eigenen Fachbereich ein bisschen angreife, aber ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren auch als Ärzte häufig dafür gesorgt haben, dass wir Patienten in die Dekonditionierung geschickt haben, weil wir sie haben schonen lassen, Gelenke schonen lassen. Und ich sehe immer noch die Gefahr, und deswegen schicke ich lieber zum Physiotherapeuten als zum facharztlichen Kollegen, dass wir versuchen, Schmerzen mit Arzneimitteln oder Spritzentherapie, die einen sehr, sehr schönen Effekt haben, sehr schönen Placebo-Effekt, je invasiver, umso höher der Effekt, natürlich Ziele erreichen. Aber wir kriegen ja den Patienten gar nicht langfristig schmerzfrei. Ich habe eine sehr schöne Geschichte aus meiner eigenen Praxis, wo tatsächlich oder auch viele Patienten kommen und sagen, ich brauche wieder diese Physiotherapieverordnung. Und dann sage ich ja, naja, hat das denn was verändert, seit Sie jetzt da sind? Ja, wenn ich da regelmäßig hingehe und Zeitraum über 5 Jahre, dann ist es ganz okay. Aber das ist ja nicht das Ziel und das ist ja häufig das Problem, was wir sehen. Denn wenn ein Patient über 3 Jahre zur Physiotherapie geht und immer wenn er damit aufhört, wird alles wieder schlechter, dann ist ja was falsch gelaufen. Ne? Dann haben wir Ärzte verpasst, dem Patienten frühzeitig in die Bewegung oder ins Training zu bekommen und der Physiotherapeut auch. Denn das Ziel sollte ja sein, dass die Menschen und die Patienten dich hinterher gar nicht mehr brauchen. Ne? Also genau. Ich glaube, es gibt viele, die über Jahre bleiben, weil sie dir sehr verbunden sind und auch immer wieder neue Anreize brauchen, auch dieses Gruppentraining brauchen oder auch einfach die Termine brauchen, um dran zu bleiben. Ja. Aber das Ziel ist es ja eigentlich, den Patienten hinterher irgendwann aus der Praxis entlassen zu können, weil er verstanden hat, worum es geht. Ne?
Genau, dann sind wir auch schon im Rahmen, im Bereich der Prävention. Also jeder, der zu uns kommt, die haben die Termine, aber die müssen auch selber was machen. Deswegen kriegen sie ihren Trainingsplan mit nach Hause. Und wir gucken dann anhand der, also wir organisieren das dann, versuchen möglichst Barrieren abzubauen und gucken, dass das irgendwie das Mindestmaß an Aktivität ist für den Start, was die Person braucht, je nach Dekonditionierungsgrad. Und dass wir das dann mehr werden lassen mit der Zeit. Aber wichtig ist diese Eigenverantwortung. Und ja, das Thema Ärzte und Nocebos ist wirklich ein Problem. Also wie viele Nocebos wir entkräftigen müssen oft. Und wenn das ein Mensch mit einem Doktortitel sagt und einem weißen Kittel, dann hat sowas Gewicht.
Ja.
Und wenn wir dann über Beckenschiefstellungen reden und über besser schonen und dann das von einem Arzt kommt, der wirklich keine Ahnung von Bewegung hat, keine Ahnung, dann haben wir wirklich Arbeit, das Ganze zu entkräftigen.
Ja, das befürchte ich, ja.
Das ist durchaus auch ein Problem.
Ja.
Und das haben wir jede Woche.
Ich bin ganz froh über diese Bewegung, über diesen Trend, dass Bewegung jetzt viel wichtiger wird. Aber ich bin immer noch erstaunt, wie sehr im Gesundheitssystem tatsächlich die Vorstellung herrscht, dass wir auch viel ohne Bewegung wegmachen können. Und das versuchen wir immer wieder, aber das bringt uns eigentlich gar nicht weiter. Ne? Viel wichtiger ist tatsächlich der Bewegungsansatz.
Ja.
Ich glaube aber, dass so Konzepte, die du hast, auch einfach dann wirklich sinnvoller sind und die Menschen jetzt viel mehr Interesse haben, dass auch, ich denke mal, du merkst es auch an deiner wachsenden Praxis, dass dass das Interesse daran, selber was zu verändern, schon steigt. Ne?
Ja, definitiv.
Und du ich fand das ganz schön, es gab ein schönes Beispiel, was du auch aus deinem Alltag nochmal genannt hattest. Du sagst auch, egal wie alt man ist, man kann immer mit Bewegung anfangen und der Effekt, den man hat, der ist auch sehr hoch und auch wirklich gut messbar. Und es gibt Studien, die zeigen, dass egal wie alt man ist, wenn man mit Bewegung anfängt, davon noch profitiert. Das heißt, wenn ich jetzt meiner 70-jährigen Patientin demnächst sage, es macht noch Sinn, Sport zu machen, dann kann sie mir eigentlich nicht widersprechen, oder?
Nee, also gerade je älter man wird, desto wichtiger wird das dann. Weil es gibt so Aging Spikes, also wir altern nicht linear, sondern in Schüben, kann man so sagen. Und der erste Schub ist so 44, Mitte 40, dann Anfang 60 und wahrscheinlich, wenn man die Datenlage hochrechnet, so Ende 70. Aber also auch jetzt mein Klientel, so Mitte, Ende 40 merken die schon so, irgendwie plötzlich geht auf einmal irgendwas nicht mehr so richtig. Und die schlau sind, die kommen dann und manche vermeiden einfach nur und passen dann ihr Leben dementsprechend an, wo dann die Teilhabe am Leben immer kleiner wird. Und das Gute, Schlechte, wie man so will, ist ja, dass man irgendwie durch unseren Lebensstil nicht wirklich viel Bewegung braucht. Man kann viel Bewegung delegieren, outsourcen, aber Altern geht einher mit Dysfunktion. Ja, wir kommen nicht mehr frei, nicht vom Boden hoch. Die Außenrotatoren werden schlechter, die Griffkraft wird schlechter, die Bewegungsgeschwindigkeit lässt nach, die Maximalkraft lässt nach und so weiter und so fort. Und wenn man aber diese Funktion trainiert, die kann man zu jeder Lebzeit trainieren, dann kriegen wir ein gewisses Maß an Jugendlichkeit zurück. Und ich habe ganz viele Beispiele, wo das geklappt hat und produziere jede Woche diese Resultate. Und was man aber sagen muss, dass die Coachability der Leute, also die Adhärenz zu einem Programm, weil man muss halt mehr als eine Stunde die Woche mal investieren, gerade wenn man keine gute Basis hat. Und das führt letztendlich dazu, weil wir können ja nicht für die Leute trainieren, wir können nur zur Tränke hinführen und wir können die gut betreuen, wir können jeden Tag nachfragen, wir können versuchen, die zu begeistern und so schnell wie möglich Selbstwirksamkeit zu erzeugen, aber die müssen halt selber trainieren. Ne? Und ja, je älter man wird, desto wichtiger wird das Ganze. Und es ist unglaublich, was man in kurzer Zeit erreichen kann. Also da geht es ja dann nicht mehr um dicken Bizeps und einen dicken Hintern oder das Sixpack. Da geht es einfach nur darum,
Nicht zu stürzen,
ja, gesund zu sein, sich vitaler zu fühlen. Und es gibt nichts, was die Lebensqualität mehr als körperliche Fitness.
Ja. Wie viel Bewegung brauche ich denn jetzt in der Woche und was mache ich am besten?
Haha. Also, die WHO,
Standardfrage,
genau,
ja.
Die WHO empfiehlt ja 150 Minuten, ne, irgendwie die aufteilen in Krafttraining, Cardio. Also, wenn man mit dieser Frage schon kommt, also ich kann das natürlich runterbrechen und ich mache das ja auch mit meinen Klienten, dass ich gucke, wie viel Zeit ist zur Verfügung, was holen wir am besten raus, zu welcher Tageszeit und welchen Tag und ja.
Also was man ja schon rausgehört hat, wichtig ist, dass man es regelmäßig macht.
Genau, ne? Regelmäßigkeit ist wichtig, Intensität ist wichtig. Also Häufigkeit, Intensität sind die wichtigsten Parameter eigentlich. Also ich kann mit 4x 20 Minuten, kann ich ziemlich viel anfangen, wenn ich das dann halt 4x die Woche häufig mache, dann brauche ich gar nicht so viel Zeit. Aber diese Intensität und die Effizienz eines Trainings setzt ein gewisses Maß an Erfahrung voraus. Also je fortgeschrittener bin, desto effizienter kann ich eigentlich trainieren. Natürlich mit 2 bis 3 Stunden die Woche kriegen wir schon ziemlich viel hin an Training. Damit meine ich nicht spazieren gehen oder sonst irgendwas. Ich meine Training, also eine Grenze zu überschreiten, dass wir einen hormetischen Stressreiz setzen, der Adaptationsprozesse im Körper auslöst.
Ja. Ich bin ja schon froh, wenn meine Patienten sich regelmäßig bewegen und das wirklich in Form von Bewegung, denn ich glaube, so, wir haben da schon einmal auch in einem anderen Podcast drüber diskutiert, diese Schritteanzahl ist ja, dass ja die 10.000 Schritte sind ja eigentlich obsolet, man redet jetzt von 7.000 Schritten, aber selbst die schaffen ja viele schon nicht, aber das ist nicht das, was du willst, sondern du willst wirklich noch, dass wir auch in ein Training kommen und nicht die normale Bewegung, die erstmal schon per se wichtig ist, sondern dass wir da noch ein bisschen drüber hinausgehen. Ne?
Genau, also Training ist ja, also wir können jetzt sagen, VO2 Max Training. Also VO2 Max ist, kann man sich vorstellen, wie ein Dreieck, Zone 2, also 60-70% der maximalen Herzfrequenz ist die Basis. Da muss ich aber schon mindestens 45 Minuten am Stück drin sein, damit das was bringt. Mhm. Ja. Also sollte ich schon mal irgendwas, also wenn wir von den 115 Minuten ausgehen, 45 Minuten gehen schon mal drauf für Zone 2 Training. Dann sollte ich aber auch, um die VO2 Max im Spitzenbereich zu verbessern, also ist dann Zone 4. Und die Fläche des Dreiecks aus Basis Zone 2 und Spitze Zone 4 ist quasi die VO2 Max. Also da muss ich dann schon mindestens 3x3 Minuten mit 3 Minuten Pause in Zone 4 drin sein. Also sind wir schon mal 20 Minuten weg. Also haben wir nur noch 90 Minuten zur Verfügung. Die anderen 90 Minuten würde ich dann auf jeden Fall für Krafttraining aufbringen. Es gibt Systeme, die sind sehr zeiteffizient und wenn ich nur jetzt einfach trainiere, um Muskeln zu behalten, ein bisschen aufzubauen vielleicht und meine Ausdauerfähigkeit zu halten, dann komme ich damit hin. Aber gleich kommen wir vielleicht zum Thema Sinn. Das ist nicht so sinnstiftend. Mhm. Und der Mensch sucht dann halt immer Sinn und deswegen versuche ich ihn halt irgendwie anders zu begeistern. Und dann würde ich den Rest wirklich für wirklich Krafttraining, Muskelerhalt aufbauen. Also das ist einfach grundlegende Übungen, wo ich viele Muskeln erreiche, wo ich möglichst schwer trainieren kann. Und das Schwertrainieren bedeutet, ich sollte zwischen 5 und 10 Wiederholungen zum Muskelversagen kommen. Und die meisten dümpeln irgendwo bei 15 bis 20 Wiederholungen rum und sind nicht immer kurz vor Muskelversagen.
Das heißt, also, die letzten beiden Wiederholungen müssen schon wehtun, müssen eigentlich fast nicht mehr machbar sein.
Genau. Und diese Mobilisationsschwelle ist auch relevant. Viele können das noch gar nicht. Die müssen erstmal lernen, in diesen Grenzbereich reinzukommen, weil denn sie denken, sie sind im Grenzbereich, sind sie noch lange nicht im Grenzbereich. Und das klappt vielleicht auch für ja, ein paar Wochen und die werden stärker, aber nicht, weil sie Muskelmasse aufgebaut haben, sondern weil die Koordinationsprozesse besser geworden sind. Muskelaufbau, also Muskel weg ist schnell. Ja, Muskelaufbau, also in dem feinsten MRT sehen wir so nach 6 Monaten marginal so ein paar Veränderungen. Und man muss ein Jahr dranbleiben, das Ganze machen. Und dann kommen so Sachen rein, häufige Infekte, Leute sind andauernd krank, dann sind sie im Urlaub und ist dies, dann ist das. Die kommen gar nicht in so einen Prozess rein, wo sie überhaupt mal merken würden, wie gut es ihnen dann gehen würde. Und ja, damit haben wir halt auch viel zu kämpfen. Diese 150 Minuten pro Woche sind wirklich das absolute Mindestmaß und die sollten strategisch gut aufgeteilt werden. 90 Minuten Krafttraining, den Rest Zone 2, Zone 4. Weil in dem Krafttraining-Setting, da verstehe ich dann aber auch sogenannte bewegungsvorbereitende Sachen, ein bisschen Mobilitätstraining und dann und wann auch mal ein bisschen Zone 5, also dass mein Herz mal für 15 bis 20 Sekunden mal im Maximumbereich ist.
Bisschen zügiger ist, genau. Ja. Und du hast gerade schon von Sinnhaftigkeit gesprochen. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt, dann bekommt er auch nicht einen Trainingsplan, den jetzt standardmäßig jeder bekommt, sondern du schaust schon, die Menschen dort abzuholen, wo es ihnen A auch gut tut und B, sie auch Spaß haben. Weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass sie dann auch weitermachen. Ne?
Ja, das Thema Spaß, Nächster Mythos. Also mir macht es auch keinen Spaß. Ich finde es scheiße.
Ehrlich?
Es ist immer
Training. Das Aufraffen ist immer das Schlimmste,
das auch,
oder?
Wenn man dann dabei mir immer ist. Gut.
Ja.
Deswegen mache ich es auch hauptsächlich, weil es mir gut tut.
Ja.
Aber wenn man richtig trainiert, dann geht es einem dabei nicht gut.
Mhm.
Ja, und dann geht es einem nie gut, auch wenn man fitter wird. Man wird dann nur stärker und muss dann noch einen höheren Reiz setzen. Deswegen versuche ich ja es ist auch kein hedonistisches Spaßempfinden, was man hat beim Training. Das sollte man sich abschminken, dass das wirklich Spaß macht. Also der Körper produziert irgendwann so endogene Cannabinoide und Serotonin, aber das dauert auch ziemlich lange, bis man so einen Selbstbelohnungseffekt hat. Mhm. Und wenn man dann mal 3 Monate am Ball geblieben ist und dann 2 Wochen raus ist, dann merkt man doch schon, hey, irgendwie ging es mir doch besser.
Aber das
so
beruhigt mich, weil beim Joggen sage ich jedes Mal zu meinem Kollegen, mit dem ich joggen gehe, ich empfinde, oder habe ich jetzt wann waren wir letzte Woche joggen, habe ich noch gesagt, ich empfinde dabei weiterhin keinen Spaß. Also wenn
Joggen
du sagst...
Joggen braucht auch wirklich lange, mindestens ein halbes Jahr regelmäßig, ja. Bis man da sowas, und man muss es richtig angehen, aber dann gibt's ja, man muss den Sinn dahinter einfach verstanden haben, immer wieder neue Sinn finden. Mhm. In kameradschaftlichen Sachen findet man den Sinn, also wenn man irgendwas gemeinsam macht, dann ist das ganz schön. Wenn man verstanden hat, dass Instant Gratification ein Problem ist und wenn ich Delayed Gratification, also wenn ich Sachen aufschiebe und den Weg übers Leid aufziehe, weil wir müssen ja Leid ertragen dabei. Erstmal stärken wir damit Gehirnareale, aber Sport oder Training, Bewegung bedeutet erstmal irgendwo einen Leidensprozess. Aber der macht mich dauerhaft zufriedener, wenn ich ihn regelmäßig mache.
Das ist ja eigentlich witzigerweise ein bisschen so wie Zähneputzen. Du hast nie hinterfragt, warum du es machst. Oder wir ritualisieren was. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste bei unseren Bewegungen, dass wir einfach ritualisieren, das zu tun und das gar nicht mehr hinterfragen, weil wir wissen, es tut uns gut. Und ich diskutiere mit mir abends auch nicht, ob ich mir die Zähne putze oder ob ich es heute mal sein lasse. Ich mache es einfach. Ne?
Ja, man muss auch wissen, also es gibt wichtige Sachen und es gibt dringende Sachen. Also das meiste für die Menschen ist immer dringend irgendwie, aber es gibt wichtige Sachen. Und so Sachen wie Training, Bewegung sind wirklich wichtig und die muss ich hochfrequent machen. Und hochfrequent heißt nicht immer lange, ich muss sie nur häufig machen. Weil damit kriege ich eine Aufwärtsspirale, die ist so unglaublich und das ist eher das metaphysisch-philosophische daran, was dann alles im Leben passiert. Also Bewegung bringt Dinge in Bewegung. Es transformiert den ganzen Körper. Ich sehe vielleicht irgendwann besser aus. Mein Körperfettanteil verändert sich, meine Knochensubstanz verändert sich, mein Denken verändert sich, die Erfahrung, die ich mache, diese Grenzüberschreitung. Ich habe weniger Angst, ich werde kompetenter, was einhergeht mit, wenn mein Körper kompetenter wird, weil ich bewegungskompetent bin. Ich diversifiziere, ich habe ein großes Spektrum an Ideen, wie ich ein Problem mit Motorik lösen kann. Deswegen ist Training auch, das ist schwer zu greifen für jemanden, der wenig Bewegungserfahrung hat. Aber ich werfe da immer gerne den Emergenzbegriff in den Raum. Also es ist mehr als Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit. Es entsteht etwas mehr als die Summe der Teile. Und dieses Emergenzphänomen beim Training, wenn die Menschen das einmal gespürt haben, was das für eine Aufwärtsspirale bringt, dann habe ich gewonnen. Weil dann gibt es kein Zurück mehr. Also die für immer im positiven Sinne abhängig von Bewegung, nicht im negativen Sinne, sondern Bewegung ist Leben. Und
dann kommt vielleicht auch ein bisschen der Spaßfaktor mit dazu.
Dann kommt sowas wie Spaß dazu. Dann suche ich die Herausforderungen. Manche Menschen sind vielleicht, haben Bock auf Wettkampf. Ich versuche immer ein paar Leute in Wettkampf rein zu zwingen. Ich bin auch ein Fan vom libertären Paternalismus. Also ich bin der Meinung, dass man viele Menschen zu ihrem Glück zwingen muss, wohlwollend. Und das mache ich jeden Tag und hinterher sind wir alle immer dankbar, weil die Kontrolle ja an mich abgeben oder an meine Mitarbeiter und wir die dahin begleiten. Und das ist ja das Faszinierende am Menschen. Der fühlt sich dann kurzzeitig schlecht, wenn er einen Belastungsreiz hatte. Vielleicht ist einem übel, schwindelig und hat vegetative Symptome, aber irgendwann geht es einem besser dadurch. Und dann kommt sowas wie, Gefühl von Macht auf, von Kompetenz, von ich schaff das und viel, viel mehr Energie. Mitochondrien funktionieren besser, Gehirn funktioniert besser, ich lerne besser, meine Persönlichkeit verändert sich, Leute nehme ich anders wahr, meine Haltung verändert sich. Und dann kommt sowas wie, nennen wir es mal Zufriedenheit.
Das heißt, Bewegung hat auch einen sehr guten psychologischen Effekt.
Das ist der Hauptgrund, weshalb ich das mache. Und das ist für viele dann auch der Hauptgrund, weshalb sie dann merken, so boah, ich mir geht es einfach besser.
Ja,
Bewegung ist immer eine gute Idee.
Ja. Ich würde gerne noch ein kleines anderes Thema ansprechen, denn wir haben ja schon am Anfang gesagt, du kümmerst dich nicht nur um die Bewegung, sondern es ist wie so ein Coaching, was du eigentlich machen möchtest. Welche anderen Bestandteile gehören für dich zu einem guten Training dazu? Was ist für dich noch wichtig?
Also das Wichtigste ist erstmal, dass die Menschen Energie haben, weil Training klaut erstmal ein bisschen Energie. Wir müssen investieren und wenn wir nicht viel Energie haben, dann haben wir nicht viel zu investieren. Das ist unser hormetisches Fenster klein. Also über Ernährung und Schlaf kann man ziemlich gute Hebel in Bewegung setzen. Das sind auch mit eigentlich die größten. Also ich muss erstmal irgendwie gucken, dass meine Ernährung stimmt. Dann schlafe ich wahrscheinlich auch besser, habe mehr Bock auf Bewegung. Wenn ich besser schlafe, ist meine Ernährung auch besser und ich bewege mich besser. Also es greift alles Hand in Hand. Dann natürlich grundsätzlich Stressmanagement, wobei auch, da sind wir eher bei psychosozialen Sachen, aber Schlaf ist Stressmanagement, Bewegung ist Stressmanagement, Ernährung ist Stressmanagement. Also alles ist irgendwo Stressmanagement. Aber so Sachen wie Meditation verlängert zum Beispiel auch Telomere, also Ruhephasen und dann eben soziale Komponenten. Ja, das sind so die fünf wichtigsten Sachen. Wenn wir uns auch angucken, warum Menschen über 100 werden, das sind die Big Five eigentlich. Das sind diese, also gerade die soziale Sache. Deswegen versuche ich auch, Menschen mit homogenen Werten zusammenzubringen. Das ist auch das, was die Patienten bei uns spiegeln, wenn die zu uns reinkommen. Die Vibes sind ein bisschen anders. Und deswegen versuche ich, wir machen Sommer-Events, wir machen High Rocks, CrossFit, jetzt machen wir einen Triathlon. Also ich versuche die Leute sinnstiftend irgendwie zusammenzubringen, alle Altersklassen von jung bis alt. Und ich frage manchmal auch einfach die Leute, auch wenn ich weiß, sie sagen nein, aber sie fühlen sich dann gesehen und gefragt. Und allein, dass ich denke, dass sie das könnten, weil ich sie frage, setzt schon was in Gang. Also diese soziale Komponente, die ist unglaublich, unglaublich wichtig. Also fast schon, ja, ist alles immer gleichwertig, greift alles ineinander. Aber
Großes Kompliment, weil ich freue mich ja über so Menschen im Gesundheitssystem, die eben Bestreben haben. Das kostet dich ja auch viel Zeit und Energie, gibt dir aber auch natürlich eine Selbsttranszendenz, Selbstverwirklichung, wenn du das anbietest. Aber ich ziehe meinen Hut sehr vor dir und finde das total schön, dass du da die Motivation hast, Menschen so zu begleiten und auch immer wieder neue Ideen hast, die zusammenzuführen. Dann hast du die soziale Komponente, ja. Du hast, wenn du die Ernährung coachst, natürlich auch noch einen guten Effekt und Schlaf ist so wichtig, das wissen wir alle. Und wenn wir schlecht schlafen, können wir auch nicht gut funktionieren, nehmen zu, haben hohe Cortisolausschüttung, bekommen Nebenerkrankungen, die dann wieder uns Hausärzte betreffen. Und wenn wir das alles vermeiden, würden wir deutlich gesünder leben. Ne? Was ist dir bei der Ernährung wichtig? Kannst du da so zwei Sätze zu verlieren, wo du auch deinen Fokus drauf legst? Wir haben gerade, bevor wir angefangen haben, noch mal privat so ein bisschen kurz so gesprochen, hast du schon so ein paar Topics gesagt, ne, dass es ganz wichtig ist, dass man weiß, wann man isst, was man isst und vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
Also ich versuche beim Thema Ernährung immer so undogmatisch wie möglich zu sein. Ich habe natürlich ein gewisses Weltbild und mein Weltbild ist das des Karnismus. Also ich bin kein Veganer, ich halte das für ein Kulturprodukt, was überhaupt jetzt möglich ist. Weiß aber, wenn man es richtig macht, kann man auch vegan-vegetarisch essen. Deswegen schon mal an der Stelle. Wenn wir uns Ernährungsformen angucken, die haben immer drei Gemeinsamkeiten. Also es geht irgendwie um, wann esse ich was, was lasse ich weg und geht irgendwie um Kalorien, also die Energieaufnahme. Ja, und dann gibt es Mittelmeerkost und so weiter. Wir sind omnivor, das heißt, deswegen funktionieren auch so viele Ernährungsweisen und es gibt zigtausend Bücher über Ernährung. Und womit ich arbeite seit fast 10 Jahren ist Metabolic Typing. Also ich analysiere oder lasse analysieren den Stoffwechseltyp nach der Originalmethode von William L. Walcott. Deswegen ist die Schleife immer USA, Österreich zu mir. Und da bestimmen wir immer die drei wichtigsten Elemente des Stoffwechsels. Ja, also Stoffwechsel ist super kompliziert. Und wir gucken uns an, wie schnell, langsam oder gleichmäßig jemand Energie gewinnt aus den Makronährstoffen Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette. Dann gucken wir an, was für ein Dominanzverhältnis liegt im vegetativen Nervensystem vor. Sympathikus, Parasympathikus, ist das ausgewogen? Und der Drüsentyp, wo speichere ich Fett und wie sollte ich meine Mahlzeiten verteilen und so weiter. Natürlich ist das nicht alles immer so eins zu eins umsetzbar, weil der Alltag einfach verschieden ist. Wir mit Familie und wir können nicht immer alles so perfekt timen. Geht bei mir auch nicht. Da muss man immer den besten Workaround finden. Aber grundlegend sollten wir naturbelassene Lebensmittel essen. Also eigentlich weiß jeder, wie es geht. Also 80% clean essen, 20% darf man auch mal Sachen essen, die Seele braucht das Verbotene. Wenn wir uns Dinge versagen, dann wird der Drang immer größer. Und wir müssen Ernährungsweise finden, die wir langfristig durchhalten können. Und es ist eine Mischung aus Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Hülsenfrüchten, Wurzelgemüse, Getreide, Blattgemüse, normales Gemüse, Nüsse, Öle, ja. Früchte, das ist es.
Alles kann, nichts muss. Genau. Ne? Also und ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass man so ein Mittelmaß findet.
Genau, ja. Es gibt keine schlechten Lebensmittel, genauso wie es keine falschen Bewegungsmuster gibt. Es gibt nur Bewegungsmuster, auf die wir individuell nicht vorbereitet sind. Der eine verträgt ein paar Sachen schlechter, das sollte man vielleicht herausfinden. Ne? Wenn der Darm nicht gesund ist, dann verträgt man irgendwann gar nichts mehr. Da muss man da vielleicht mal ansetzen. Ne? Aber das ist alles miteinander verflochten. Ne? Also was man schon sagen kann, die meisten Menschen essen zu wenig Eiweiß, auch wenn das gerade so ein Hype ist, aber Protein, Proteos, wieder griechisch, das Erste, das Wichtigste, ist schon relevant. Gerade wenn ich irgendwie Muskeln aufbauen will, ist das schon nicht unwichtig. Und woraus ich die Eiweißquelle dann beziehe, ist dann auch egal, ob das vegetarisch, vegan oder tierisch ist. Ja. Kohlenhydrate sollte ich bewegungsadäquat zuführen. Wenn ich in den Spiegel gucke und ich am Rücken ziemlich viel Fett habe, dann sollte ich vielleicht die Kohlenhydrate ein bisschen weglassen. Wenn ich Viszeralfett habe, dann sollte ich sowieso mal zum Arzt gehen und gucken lassen, was so die Leber macht. Dann sollte ich, also wer viel Bauchfett hat, der sollte sich mal seinen Stresspegel angucken. Und dann, was auch noch vielleicht wichtig ist, Bewegung ist nicht der beste Hebel, um abzunehmen.
Das denken ja viele, aber...
Genau, das ist für viele dann auch so ein Motivator, den muss ich leider nehmen. Wir müssen einfach nur weniger essen und prinzipiell ist fast egal, was wir essen, solange es irgendwie ein Defizit ist, wenn wir abnehmen wollen. Aber unser Hypothalamus steuert das und unser, egal ob wir uns fünfmal die Woche bewegen, 20.000 Schritte am Tag haben, es ist fast immer gleich, marginal, 10-13% Veränderung haben wir. Mhm. Weil unser Stoffwechsel dann irgendwo spart, an Reproduktion, an Immunsystem oder sonst irgendwo. Also klar, mehr Muskelmasse, bisschen, aber nicht so viel, wie man denkt. Die 40 Kalorien am Tag sind dann auch fast egal. Also es ist nur die richtige Lebensmittelauswahl. Aber die Frage ist halt immer, warum kriegen wir es nicht hin? Und das wäre aber ein riesengroßes Topic, was man jetzt aufmachen würde an der Stelle. Deswegen, eigentlich wissen wir alle, was... Wir sind nicht da, in dem Bereich würde ich sagen, sind wir nicht zu wenig aufgeklärt.
Ja, leider nicht, aber trotzdem sehe ich das genauso. Und wir haben in einigen Podcasts auch schon gesagt, 80% oder zwischen 70% und 80% der Erkrankungen, die wir in Deutschland haben, werden vermeidbar, indem wir unseren Lebensstil ändern. Und ich glaube, die Bewegung tut uns gut und die sollten wir auf jeden Fall aufnehmen. Aber ja, warum kriegen wir es nicht umgesetzt? Die Frage wird so ein bisschen im Raum bleiben, glaube ich, weil das ist schwerlich zu beantworten. Ich denke, dass wir viel früher ansetzen müssen, viel früher Prävention betreiben müssen. Das ist auch eine sehr große ärztliche Aufgabe, der wir nicht immer ganz nachkommen können, weil das System dafür aktuell noch nicht ausgelegt ist. Ne?
Und wir brauchen halt, es ist so, ich betreibe ja einen riesen Aufwand, was ich alles mache.
Brauchst also
es
Zeit. Ist,
es ja. braucht so viel Zeit, es braucht Beziehung, therapeutische Allianz. Die Leute haben, also da, also die Health Literacy ist grundsätzlich schlecht irgendwie in Deutschland. Aber die Leute müssen an die Hand genommen werden, weil und wirklich
individuell an die Hand genommen werden.
Ja. Fast jahrelang. Ja. Jahrelang. Es gibt halt Leute, die kommen zu uns, die brauchen einfach nur den Input, die haben schon eine Gewohnheit, müssen einfach nur besser machen. Easy, ein Termin, fertig. Aber dann sind Wegbegleiter. Also die Leute kommen zu uns, nehmen die so lange an die Hand, bis sie auf eigenen Beinen stehen können. Und dann
bleiben sie meistens, weil es auch Spaß macht.
Genau, dann bleiben sie, weil sie gerne kommen und dann ist es Prävention. Das ist aber keine Therapie mehr. Dann ist es halt einfach. Schön. Trainieren.
Hoffen wir, dass wir immer mehr Prävention als Therapie irgendwann benötigen. Ne? Mhm. Um das abzuschließen, wir enden immer mit einer persönlichen Frage, aber ich hätte tatsächlich zwei an dich. Okay. Was ist deine Lieblingsbewegung?
Meine Lieblingsbewegung?
Ja, was machst du am liebsten? Was ist dein Lieblingstraining?
Ich komme aus der Leichtathletik Und in der Tat, ich sprinte gerne. Mhm. Das ist, also jedes, da sind wir schon beim Thema, also beim, jeder Mensch sollte Sprinten erhalten. Und das ist die Königsdisziplin der menschlichen Fortbewegung. Und jedes Trainingsprogramm, was nicht darauf abzielt, ist, geht in die falsche Richtung eigentlich. Also Biomechanik optimieren ist relevant. Und jeder, der nicht sprinten kann, der sollte irgendwas machen, damit er besser sprintet. Mhm. Weil die meisten Menschen sprinten ab 30 nicht mehr. Und wenn sie das tun, haben sie direkt eine Zerrung und dann Muskelfaserriss. Ja, also ich sprinte gerne. Alles cool. Explosive, Springen, Sprinten geht einher.
Wenn du sündigst, wo ist deine Schwäche?
Boah, ich mag schon gerne echt Süßigkeiten. Schon irgendwie so was, schon Zucker mit Fett, so die mieseste Kombi ist echt schon, okay. Also Schokolade dann in dem Fall, sowas. Ja. Teig und Backwaren sind auch geil. Also all das, wenn ich zunehme, dann eher am Bauch, und das sind Teig, Backwaren, das ist Süßes. Ja.
Gehört auch zum Leben dazu, aber es ist immer, ne, die Menge macht das Gift am Ende des Tages.
Genau, und das Motiv. Wenn ich das aus dem positiven Lebensgefühl heraus mache, ist es nochmal was anderes, als wenn ich das aus dem negativen Lebensgefühl heraus mache.
Frust und Kompensation gehören dann da nicht hin. Ne?
Ja.
Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Tschüss.